Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, ich habe die Verkündigung unter die Überschrift gestellt, vom Sinn oder vom Unsinn des Zweifels. Es ist vielleicht keine typische Predigt für Palmsonntag. Palmsonntag schreien sie alle Hosianna, das ganze Volk, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, und eine Woche später waren sie alle weg. Und dann waren sie alle verzweifelt, am Karfreitag hinterher, und selbst nach Ostern zweifelten die Jünger. Wir kennen das aus der Geschichte der Emmaus-Jünger. Wer sich ein kleines bisschen auskennt im Neuen Testament, der weiß es. Und wir sind im Lauf der letzten Jahre sehr viele Menschen begegnet, die starke Zweifel in sich tragen. Zweifel im zwischenmenschlichen Bereich, aber auch Zweifel an Gott gibt es ihn. Und jetzt gehen wir auf Ostern, hat die Auferstehung stattgefunden und so weiter und so fort. Ich will aber mit was Eigenartiges trotzdem anders anfangen. Und zwar bin ich in den letzten Jahren immer wieder mal gefragt worden von Menschen: Herr Leicht, glauben Sie an den Teufel? Glauben Sie, dass es einen Teufel gibt? Nur ist das ein Unterschied, ob ich an den Teufel glaube oder ob ich glaube, dass es einen Teufel gibt. Also, und da habe ich mir die Frage gestellt, wie ist das eigentlich mit dem Teufel? Und das war der Hintergrund dessen, dass ich auf diese Verkündigung gekommen ist. Ist der Teufel nun ein Fabelwesen mit Hufen und Hörnern, wie wir es aus dem Mittelalter kennen, oder ist es nur was Unpersönliches, ein etwas Böses? In den letzten Jahren hat es sich immer weiter dahin entwickelt, dass man sagt, den Teufel als Person gibt es nicht, es gibt das Böse. Aber ist das wirklich so zutreffend? Das ist meine Frage. Denn die Bibel beschreibt den Teufel als personales Wesen, der Einfluss auf die Menschen nimmt. Jedenfalls versucht er es. Ebenso wie es andererseits der Heilige Geist tut, der natürlich auch Einfluss auf den Menschen versucht zu nehmen. Und das Wesen des Teufels ist es, oder die Intention des Teufels ist es, ihn vom gelingenden Leben, vom Glück und von der Ewigkeit abzubringen, und am Ende steht dessen, so sagt es die Bibel, die Hölle. Nun will man auch heute von der Hölle nichts mehr wissen. Also wenn Sie heute von der Hölle reden, dann werden Sie sofort verdächtig angeguckt. Was soll denn das? Das gehört doch auch ins Mittelalter. Aber komisch, plötzlich redet auch die moderne Welt wieder von der Hölle, nämlich von der Hölle von Auschwitz oder von der Hölle von Stalingrad. Mit einem Mal kommt dieser Begriff wieder. Und das kann ja wahrscheinlich jeder von uns zu Ende denken: Die Hölle ist das Ziel des Bösen. Wir tun ja die Hölle eigentlich nur für etwas ganz Schlimmes einsetzen. Und so ist die Hölle das Ziel des Bösen, so wie vielleicht der Himmel oder das Sein bei Gott das Ziel des Guten oder Gottes ist. Und wir sprechen ja auch im Sprachgebrauch vom Himmel auf Erden oder von der Hölle auf Erden, wenn man einen Vorgeschmack von dem einen und von dem anderen hat. Und hinter jedem steht meines Empfindens etwas Persönliches, also eine Person. In einem Fall Jesus, der lebendige Gott, und in einem anderen Fall eben der Teufel, der Widersacher, Satan oder wie man ihn auch bezeichnet. Eine Idee oder eine Ideologie, wenn es eine Ideologie oder eine Idee wäre, die ist immer abstrakt. Das heißt, die bewirkt alleine nichts. Schauen wir uns bloß mal die Idee des Kommunismus an. Dahinter standen Menschen. Die Idee alleine hätte nichts bewirkt. Aber dahinter stand Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin und auch andere Leute. Und Personen bringen diese Idee in dieser Welt voran. Und so ist es mit allen Ideen. Konstruktivismus, Idealismus und so weiter und so fort. Und deswegen teile ich die Auffassung, der Teufel ist eine Person. Nur wurde ich, und ich zitierte das eingangs schon, mal gefragt, ob ich an ihn glaube. Aber ich glaube nicht an den Teufel, weil Glauben, das Wort Glauben, kommt Mittelhochdeutsch von geloben. Und ich gelobe nicht dem Teufel die Treue, ich gelobe Jesus die Treue. Das ist gar keine Frage, aber ich bin überzeugt, dass es den Teufel gibt. Und der größte Trick des Teufels in den letzten Jahren war, dass er den Leuten eingeredet hat, es gibt ihn nicht. Also ich finde, dass das ein großer Trick von ihm gewesen ist und der ihm auch gelungen ist. Die meisten Leute glauben es nicht. Und das ist meines Erachtens gefährlich. Warum? Schauen wir uns den Teufel in der Bibel einmal genauer an. Es fallen zwei Eigenschaften auf und ich will mich heute um eine bemühen, die zweite vielleicht ein andermal. Die erste Eigenschaft des Teufels oder die erste Handlungsweise des Teufels ist niedergeschrieben ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 3, 1 bis 13. Ich lese euch den Text mal vor. Die meisten von uns, gehe ich mal von aus, werden den Text kennen, wahrscheinlich in- und auswendig. Es geht um den Sündenfall. Am Anfang hat Gott die Welt geschaffen, Adam und Eva und so weiter und so fort. Und dann kam der Sündenfall, 1. Mose 3. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und er sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keinesfalls des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Versuchung, sein zu wollen wie Gott, die ist sowas von in uns drin, das ist der Wahnsinn. Wir schaffen das ja auch ohne Gott. Das sind ja so Bekenntnisse, die wir kennen. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen war und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und der aß auch. Da wurden ihnen beide die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schutze. Und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war, und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, davon sollst du nicht essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Schon immer verrückt, ne? Es waren immer die anderen. Immer waren es die anderen. Es ist keiner da, der sagt, ja, ich war's. Ich bin's gewesen, als ich seiner Schuld bekannt. Es waren immer die anderen. Ich mache 25 Jahre Paarberatung. Es sind immer die anderen schuld. Aus der Sicht des Mannes die Frau, aus der Sicht der Frau der Mann. Also du kennst die Krise kriegen. Immer sind die anderen schuld. Aus der Sicht der alten Eltern die Kinder, aus der Sicht der Kinder die alten Eltern. Furchtbar. Aber zurück zu der Sache. Was ist die erste Eigenschaft oder die erste Art, wie der Teufel an Menschen rangeht? Er sät Zweifel. Er sät Zweifel. Sollte Gott gesagt haben, dass er von dem Baum nicht essen sollte. Und was ging dem voraus? Gott hat die Welt geschaffen und das ist gut, geht durch den Garten, sagt, das ist gut und schön. Und er hat zu den Menschen gesagt, bewahrt den Garten, bestellt ihn, bewahrt ihn, sprich die Erde. Nur von dem einen Baum sollt ihr nicht essen, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Gott setzt dem Menschen eine Grenze und sagt, bis hierher, alles Weitere ist von Übel. Im Gegenteil sogar, wer die Grenze übersteigt, wird sterben. Also so ist es mal zunächst eindeutig. Gott setzt dem Menschen eine Grenze und sagt, wenn ihr innerhalb dieser Grenzen lauft, dann ist das alles okay und ihr werdet das gute Leben haben. Und jetzt kommt der Teufel, hier im Symbol einer Schlange. Ich finde es interessant, die Schlange schlängelt sich so durch. Das ist ein richtiges Symbol. Es gibt ja viele Menschen, die schlängeln sich so durch, beziehen keine Position, schlängeln sich so durch. Also diese Symbolik gefällt mir. Und sie sagt, sollte Gott gesagt haben, das meint er doch nicht so. Er will euch nur für dumm halten, ihr sollt nicht klug werden. Gott will euch nur was vorenthalten. Ich habe 20 Jahre Jugendarbeit gemacht, das habe ich oft gehört. Alles was schön ist, dürfen wir nicht. Also das ist doch verrückt. Gott will uns nur was vorenthalten. Wenn ihr davon esst, werdet ihr klüger sein. Ja, ihr werdet sein wie Gott. Und wir schaffen das ja auch ohne ihn, hatte ich ja gerade gesagt. Und das ist meines Erachtens die erste Tätigkeit des Teufels, Zweifel in die Worte Gottes zu säen. Und wie viele Menschen habe ich in meinem Leben kennengelernt, die permanent zweifeln, ob es Gott gibt. Ob man ihm vertrauen kann. Und so gehen viele Menschen in diesem Zweifel durch ihr Leben. Und nicht selten steht am Ende des Zweifels dann die Verzweiflung. Ich finde das auch im deutschen Sprachgebrauch so herrlich. Der Zweifel führt am Ende zur Verzweiflung und oft mit einhergehender Verbitterung. Wie viele alte Menschen habe ich kennengelernt, die verzweifelt und verbittert sind. Ich habe ein paar Jahre meine alte Mutter im Pflegeheim in Oelsnitz gehabt. Wie viele Menschen sind mir begegnet, die verzweifelt und verbittert waren. Und nun habe ich viele Jahre Jugendarbeit gemacht. Die waren ja alle mal jung. Und Jugendarbeit ist die schönste Arbeit der Welt. Glauben Sie es mir, auch wenn Sie jetzt schon ein bisschen älter sind. Aber die Jugendarbeit ist richtig schön. Man sieht immer schöne junge Menschen. Kernische Kerle, hübsche Mädels, verliebte Paare. Also man kann sich gar nicht satt sehen. Wenn die dann in die Krise kommen, sind die ja weg aus der Jugendarbeit, dann sind wieder neue Jugendliche da. Also man hat immer neue junge Leute. Es ist richtig schön, in der Jugendarbeit zu sein. Deswegen habe ich es ja auch so gerne gemacht. Aber wenn man dann im Altenheim das sieht, dann fragt man sich schon, die waren da auch mal jung. Und keiner von ihnen wollte doch so enden. Wenn ich das ihnen als junge Menschen gesagt hätte, das ist eure Zukunft, die hätten mir einen Vogel gezeigt. Dann hätten sie gesagt, das ist der Quatsch. Aber trotzdem ist es so. Und da muss man doch mal die Frage stellen, was ist denn da unterwegs passiert? Wo sind denn die vielleicht falsch abgebogen, dass sie da hinkommen? Ich wundere mich, dass sich keiner die Frage stellt. Das Leben sehen doch alle und jeder von uns ist irgendwann mal in einem Altenheim gewesen. Und jeder kennt das doch auch. Und das ist für meine Begriffe oft ein Punkt, der hat damit was zu tun, dass man dem lebendigen Gott eben nicht vertrauen konnte. Man hat einen eigenen Weg gesucht. Ich sage das ganz ohne Vorwurf. Einfach bloß mal so als Fakt. Und deswegen denke ich, das ist der erste Punkt des Teufels, dass er den Menschen ins Zweifeln setzt. Der zweite Punkt, über den ich heute nicht reden will, ist, er verführt ihn. Das macht er ja dann mit der Eva auch. Er verführt ihn. Und die Verführung wäre ein heißes Thema in unserer Zeit. Was gibt es nicht alles an Verführungen, die uns von dem Weg wegbringen? Und verführen hat was mit führen zu tun. Und führen hat was mit einem Führer zu tun. Und wir haben ja ein ganz negatives Beispiel in unserem Volk, von einem, der uns oder einer Ideologie, die uns verführt hat. Und die Ideologien kommen immer wieder, die uns verführen. Dann kam der Kommunismus und wie die heute heißt, weiß ich gar nicht so richtig, aber jeder im Saal wird es ahnen. Und das ist ja verrückt. Aber das ist nicht unser Thema heute, vielleicht ein andermal, aber das darf ich in Geilsdorf nicht sagen. Da wäre ich von Pilo gleich wieder festgenagelt, wann kommst du zum Zweiten. Und das ist so ein Punkt. Jetzt ist es aber so, liebe Gemeinde, Zweifeln ist ja nicht nur negativ. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen kritisch. Warum? Weil Zweifel hat ja auch was Positives. Und jetzt wird's interessant. Ich habe früher immer mal eine Übung gemacht in der jungen Gemeinde. Die würde ich heute so nicht mehr machen, aber früher habe ich sie gemacht. Und da habe ich die Leute gefragt, wer will mir denn mal vertrauen? Und Vertrauen ist das Gegenteil von Zweifel. Entweder ich zweifle an einem Menschen oder ich vertraue ihm. Und da melden sich ein paar, die sagen, wir wollen dir vertrauen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, was ich mit ihnen machen will. Dann habe ich gesagt, ihr spinnt euch die Augen zu. Dann hatte ich einen Schal, habe ihnen die Augen zugebunden. Ich kann es mit dir nicht machen, Bernd, weil du bist zu groß. Und dann habe ich die einmal um ihre eigene Achse oder zweimal um ihre eigene Achse gedreht, habe mich dahinter gestellt, habe so ein bisschen auf die Schulter getippt und habe gesagt, willst du dich fallen lassen wie ein Brett, ich fange dich auf. Das kann ich mit Bernd nicht machen, den kann ich nicht halten, der fällt hin und das geht nicht. Da spaltet sich das Publikum in zwei Hälften, die einen, eigentlich in drei. Die einen sagen, nee, das machen wir nicht, setz dich wieder hin, ist okay, keine Frage. Die anderen sagen, ja, wir machen das. Und dann sind welche, die lassen sich fallen und ich fange sie auf, also wenn sie eben Körpergröße haben. Die Großen habe ich gleich aussortiert. Und dann gibt es eine Gruppe, und es sind gar nicht so wenig, die machen so. Also die sind die Augen verbunden. Und in dem Moment, wo sie nach hinten kippen und an den toten Punkt kommen, machen sie den Ausfallschritt. Da habe ich früher, Entschuldigung, wenn es Halbzähne losgeht, habe ich es immer ein bisschen im Frosch im Hals. Deswegen bin ich für den Beginn von Umzähne, da hat er sich ein bisschen gelöst, nee, Spaß beiseite. Da habe ich früher immer gesagt, die wollen mir nicht vertrauen. Das habe ich mir total abgewöhnt. Das war meine Intention vor 30 Jahren. Heute würde ich das nicht mehr sagen. Denn ein Mensch, der diesen Schritt macht, was hat er in seinem Leben erlebt? Der ist fallen gelassen worden. Und man kann im Leben wörtlich fallen gelassen werden oder im übertragenen Sinne. Und nicht wenig Menschen sind von anderen Menschen fallen gelassen worden. Man hat auf sie gehofft, man hat auf sie gesetzt, und sie waren nicht da, sie haben sie fallen lassen. Und jemand, der fallen gelassen wird, da entsteht etwas im Gehirn, und zwar, da passiert eine Schaltung, und dann hat der Mensch, der fallen gelassen wird, eine Schaltung, der lässt sich nicht mehr fallen, der sichert sich selber ab. Heidi, ich danke dir. Also kann es weiter um 9:30 beginnen. Danke. Der Mensch sichert sich selber ab. Und das ist ja auch klug. Denn wenn der sich fallen lassen würde, würden die Menschen sagen, und vielleicht wir auch, wie oft muss denn der noch umfallen, bis er merkt, er muss sich selber schützen. Und deshalb ist Zweifel nicht nur negativ, sondern gleichzeitig ein Schutz. Und jetzt wird's richtig verrückt. Das ist diese Frage, wo soll ich denn nun zweifeln und wo soll ich denn nun nicht zweifeln? Das steht dann die interessante Frage. Und jetzt ist das Gegenteil von Zweifel Vertrauen. Und der Psychologie weiß man, dass die Grundlagen für ein gutes Vertrauen in den ersten drei Lebensjahren, speziell im ersten Lebensjahr, gelegt werden. Das heißt, Urvertrauen, so nennt man dieses Wort, ist etwas, was der Mensch im ersten Lebensjahr mitbekommt. Der kann er gar nicht lernen. Das bekommt er mit oder er bekommt es auch nicht mit. Dafür kann keiner was. Ob wir das in unserem Leben mitbekommen haben oder nicht, dafür können wir nichts. Das war nicht unsere Entscheidung. Und im ersten Lebensjahr entwickelt sich das so, das Kind wird geboren und ein Säugling kann nicht kognitiv nachdenken. Das kann der Mensch mit Beginn des dritten Lebensjahres, so ab 33. bis 36. Lebensmonat, wird die linke Gehirnhälfte dann aktiviert und da geht es über Denken und die andere Gehirnhälfte geht über Gefühle und Emotionen. Und der Säugling und das Kleinstkind kriegt im Grunde genommen mit, wenn es geborgen ist, wenn es eine feste Beziehung zu, am besten zu seiner Mutter hat. Weil seine Mutter kennt es schon, seit 9 Monaten im Bauch, kennt es die Stimme, kennt das irgendwie. Und wenn das Kind geboren wird, das ist sicherlich für ein Kind nicht die schönste Erfahrung, geboren zu werden. Da muss er durch den engen Kanal und dann kommt kreises Licht, das hat es auch noch nie, und laute Stimmen und so weiter und so fort. Da kriegt es noch ein paar auf den Hintern, damit es anfängt zu schreien. Und also, aber dann legt man heutzutage das Kind auf den Bauch der Mutter und dann hört es den Herzschlag, den es schon kennt, und dann weiß das Kind, ah, ich bin immer noch daheim. Also Wissen in Anführungsstrichen. Und jetzt ist das erste Lebensjahr eines Menschen gehört zur Schwangerschaft, wissen Sie das? Das erste Lebensjahr eines Menschen gehört zur Schwangerschaft. Da weiß aber bloß keiner. Und wissen Sie warum? Weil jedes Säugetier, ob eine Kuh oder ein Schaf, da kann das Neugeborene innerhalb weniger Stunden laufen. Innerhalb weniger Stunden kann das neugeborene Kind dort oder die Kuh oder die Kind nicht, die Kuh oder das Kalb oder das Lamm kann laufen. Das kann sich hinbewegen, wo es will. Am Anfang ein bisschen holprig, das weiß jeder, aber das entwickelt sich ziemlich schnell. Der Säugling, der menschliche Säugling, kann nach einem Jahr laufen. Bis dahin ist er 100% abhängig von seiner Mutter. 100% abhängig. Und ein Säugling kann sich nicht an mehrere Personen binden, emotional. Das kriegt er nicht hin. Das kriegt der Mensch ab 3. Lebensjahr hin, wenn man ihm vom Verstand her sagen kann, so und so ist das und so weiter, und er das begreifen kann, dann kriegt er das hin, keine Frage. Aber ein Säugling kann das nicht. Er ist 100% abhängig. Er kann auch nicht weglaufen. Er kann, wenn seine Mutter weggeht, auch nicht hinterherrennen. Das macht jedes Lamm. Wenn die Mutter weggeht, rennt das Lamm hinterher. Kann der Säugling nicht. Fühlt sich alleine gelassen. Und in dem Moment spaltet, also das wäre jetzt ein psychologischer Vorgang, den spare ich euch mal, aber in dem Moment spaltet der Säugling innerlich seine Gefühle ab. Und er wird misstrauisch. Meinen die es gut mit mir? Das denkt er nicht. Er kann ja gar nicht denken. Aber das ist ein tiefes Gefühl. Und es gibt Menschen, die haben ein tiefes Misstrauen im Leben. Und wenn man mal fragt, wie das kommt, wird man häufig sehr fündig, das ist sehr zeitig weggegeben. Also es ist eine Tragik, da müsste man länger drüber nachdenken. Ich will bloß mal deutlich machen, wo kommt das her, dass wir oft so misstrauisch auch sind in unserem Leben und dass es uns so schwerfällt zu vertrauen. Man muss es für sich selber wissen, warum das so ist, dann kann man auch ein bisschen gegensteuern und kann sagen, aha, damals war das so, jetzt ist es so, manch einer braucht therapeutische Begleitung, so ist es. Und deswegen bin ich dafür, ganz sehr stark dafür, dass die Kinder in den ersten Lebensmonaten, wenn es einigermaßen möglich ist, bei der Mutter bleiben. Nur ist es so, dass es manchmal nicht geht. Ich weiß das auch. Es gibt ja Mütter, die sind gar nicht in der Lage, für ihre Kinder gut zu sorgen, weil sie vielleicht drogen- oder alkoholabhängig sind. Es gibt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Dann kann es schon sein, dass das Kind in der Fremdbetreuung noch mal besser aufgehoben ist. Also ich will das ja nicht alles so über einen Kamm scheren, aber das Ideale ist es natürlich, wenn das Kind bei einer Bezugsperson ist. Und diese eine Bezugsperson kann auch jemand anders sein. Ist zwar nicht so ideal, aber ein Kind kann sich auch an eine andere Person binden, eine Oma oder eine Tante. Und früher hat es das ja sehr oft gegeben, zum Glück gibt es es kaum noch, dass Mütter bei der Geburt gestorben sind. Und dann kann auch jemand anders diese Bezugsperson sein. Das ist gar keine Frage. Das Kind kann sich auch an sie gewöhnen, auch wenn es diese Person das Kind nicht geboren hat. Und da gibt es eine herrliche Erzählung, die gefällt mir sehr. Und zwar also im Mittelalter, dass eine Ordensfrau in einem Orden, da ist es ja manchmal passiert, dass Mütter bei der Geburt gestorben sind. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellen kann, wie war das bei einem Bauern? Die Mutter ist bei der Geburt gestorben, der Bauer ist mit dem Säugling hilflos überfordert, heillos überfordert. Was würden wir machen? Der hat die Bauernwirtschaft. Und da hat diese Ordensfrau diesen Säugling aufgenommen und dann hat es das ja öfters mal gegeben, bis 3 Jahre großgezogen, zurück in den Bauernhof, ging immer gut.
weil das Kind das Urvertrauen gelernt hat. Ging immer gut. Und das macht mir auch Mut, dass es auch andere sein können. Zum Glück hat man ja die Grippe abgeschafft, die Wochengrippe abgeschafft, die es zu DDR-Zeiten gab. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Die Wochengrippe ist eigentlich eine Erfindung der Kommunisten in der Sowjetunion. Und nach dem Krieg sind sehr viele russische Juden nach Israel ausgewandert und haben dort in den Kibbuzim, in dem sie gemeinsam gelebt haben, haben sie das Prinzip der Wochengrippe gelebt. Das heißt, die haben gearbeitet, die Eltern, und die Kinder waren unter sich wie in einer Wochengrippe, und einen Tag in der Woche hatten die Eltern die Kinder. Und das war ja für die Israelis eine sehr schwere Zeit, das Land aufzubauen. Vielleicht ging das auch nicht anders, aber sie brachten dieses Modell ja aus der ehemaligen Sowjetunion mit, weil es viele russische Juden waren, die da eingewandert waren. Und das Interessante ist, die zweite und dritte Generation, die so aufgewachsen ist, hat das abgeschafft. Die haben nicht gewollt, dass ihre Kinder ebenso aufwachsen, weil sie gemerkt haben, dass dem Menschen etwas Entscheidendes fehlt. Wir führen die Grippe wieder ein. Meine lieben Schwestern und Brüder, ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Wieder alle psychologische Erkenntnis. Ich fasse. Für mich ist das ein dämonisches Geschehen, darf ich das so sagen? Und eine Verführung. Eine Verführung.
Deshalb mein Punkt, wer es einigermaßen machen kann, sollte die erste Zeit zu Hause bleiben, dann gibt es noch genug Möglichkeiten, die zur Entfaltung seiner eigenen Person oder was das ist.
Aber zurück zum Zweifeln. Jetzt ist die interessante Frage, die eigentlich steht, wo sollte man zweifeln und wo sollte man vertrauen?
Und an manchen Stellen des Lebens sind ja Zweifel echt angebracht. Also wenn jetzt jemand an der Haustür klingelt, ein Versicherungsmann, und sagt, ich habe eine ganz tolle Versicherung für Sie, da sind gesunde Zweifel angebracht. Also meint der es gut mit mir oder nur mit sich? Die Frage könnte man ja mal stellen. Oder wenn mir jemand was verkaufen will. Oder wenn ein junger Mann mit 16 in einer Rundumleuchte in einer Diskothek einem Mädchen ins Ohr säuselt, dass er sie liebt und eigentlich nur vernaschen will. Da sind ja auch Zweifel angebracht. Liebt er mich wirklich? Also es gibt ja Situationen, da sind Zweifel angebracht. Und wer ARD und ZDF und MDR einschaltet und Nachrichten hört, da sind ja gelegentlich auch Zweifel angebracht. Das weiß ja jeder, der einigermaßen denken kann. Aber die interessante Frage ist, wo soll man zweifeln und wo soll man vertrauen? Und wir werden an der Stelle auch Fehler machen, da machen wir uns nichts vor. Wir werden manchmal an falschen Stellen zweifeln und an falschen Stellen vertrauen. So ist das Leben. Perfekt kriegen wir das nicht hin. Aber trotzdem wird man ja alt und wird älter, oder? Und das Leben gelingt dann trotzdem.
Ich habe mir angewöhnt zu sagen, ich möchte gerne Menschen und Dingen vertrauen, die vertrauenswürdig sind. Die würdig sind, dass man ihnen vertraut. Und Vertrauenswürdigkeit muss man sich erwerben. Und die interessante Frage ist, wie ist das? Wie erwerbt man sich das, dass ein Mensch vertrauenswürdig ist? Und ich habe eine ganz einfache, für mich und mein Leben eine ganz einfache Lösung gefunden. Ich vertraue Menschen, von denen ich noch nicht enttäuscht wurde. Und Menschen, von denen ich enttäuscht wurde, gehe ich ein kleines bisschen auf Distanz. Nun kann jemand mal mein Vertrauen missbraucht haben. Das ist auch schon passiert. Und so, dass ich ihm nicht mehr vertrauen würde. Aber da ist es mir einmal passiert, dass jemand kam und sagt, Dieter, ich habe das und das gemacht, das tut mir leid, ich bitte um Entschuldigung. Dann ist für mich die Kuh vom Eis. Dann vertraue ich dem wieder. Was kann ja jeder mal enttäuschen? Das sind ja auch alle Menschen. Also Vertrauen muss man enttäuschen. Und liebe Schwestern und Brüder, in einer christlichen Gemeinde gibt es ein ganz übles Ding. Es wird hinter dem Rücken anderer geredet, oft negativ. Und ein Mensch, der über einen Menschen, der nicht hier ist, negativ redet, dem vertraue ich nicht mehr. Weil wenn ich hinaus bin, redet er über mich. Dann kann ich aber Gift drauf nehmen. Also bin ich dann eher zurückhaltend. Muss der mir nicht alles erzählen? Muss ich ja nicht. Verpflichtet mich ja keiner. Und deswegen ist Fairness ein hohes Gut, um vertrauenswürdig zu werden. Und es gibt im Volksmund den Satz, den hat mir meine Mutter beigebracht, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Auch wenn er gleich die Wahrheit spricht. Und das macht es mir schwer, bestimmten Politikern weiter zu glauben. Das macht es mir echt schwer. Weil würden die sich entschuldigen für die Dinge oder um Entschuldigung bitten, was noch besser ist, würde es mir wieder leichter fallen. Weil ich dann merke, ah, der Mensch hat sich geirrt oder der Mensch hat einen Fehler gemacht, das machen wir alle, also daran will ich es nicht festmachen. Aber an dieser Stelle, das Vertrauen muss man sich erwerben. Und das hat was mit Echtheit zu tun und auch mit Ehrlichkeit. Die Tugenden, die wir ja weitestgehend aus dem christlichen Abendland kennen, aber die immer weiter in Verruf kommen. Also das ist im zwischenmenschlichen Bereich. Und wie ist das mit Gott? Und da gibt es für meine Begriffe auch Punkte, wo Gott uns ermutigt zu vertrauen. Und es gibt zwei Bibelstellen, die würde ich gerne zum Schluss einbringen, die vielleicht sehr gut sind. Die eine steht dann ziemlich am Ende des Alten Testaments, da sagt Gott was und dann kann man prüfen, ob das stimmt. Da sagt Gott, Maleachi 3, Vers 10, bringt den Zehnten ganz in mein Kornhaus und prüft mich, ob ich nicht ausschütten werde die Fülle. Heißt, im modernen Sprachgebrauch, 10% von dem, was ihr habt, gebt Gott zur Verfügung. 10%. Wenn jemand 1.000 Euro hat, sind es 100. Wenn jemand 10.000 hat, sind es 1.000. Wenn jemand 100 hat, sind es 10. 10% bringt die für mich und prüft mich, ob ich nicht die Fülle ausschütte. Nun kann man darüber stundenlang diskutieren, ob das richtig ist oder nicht. Man kann zweifeln, ob das stimmt oder nicht. Erfahren wird man es erst, wenn man es macht. Ich bin mit 18 Jahren zum Glauben gekommen. Und da hatte ich damals 90 Mark Lehrlingsgeld, so war das zu DDR-Zeiten im ersten Lehrjahr, 90 Mark. Dann habe ich 9 Mark weggelegt und meine Eltern haben mich für verrückt erklärt. Bist du in eine Sekte gegangen? Fordern die das von dir? Also solche Fragen sind dann aufgetaucht. Und das war für mich ein Haufen Geld, 9 Mark von 90. Inzwischen hat sich die Summe verdoppelt. Inzwischen sind es 18 von 180 oder jeder kann ja ausrechnen, was es ist. Und dann sagt Gott, prüft mich, ob ich nicht ausschütten werde, die Fülle. Das ist eine echte Prüfung. Vertrauen, erleben. Ich habe durch die Jahrzehnte immer genug gehabt. Ich war stellenweise, war das am Limit, aber wir hatten immer genug. Es ist schon verrückt. Ich habe das dann in Jugendkreisen oft mal zum Thema gemacht. Aber dann kriegst du schon die Eltern gegen mich. Du forderst von denen, dass die 10% geben, bist du verrückt. Ich habe es doch nicht gefordert, das ist doch Reden Gottes. Das hat er mit mir, ich rede es doch nur nach. Also das war schon sehr interessant. Heute gebe ich das in christliche Werke oder Leute, die es brauchen. Also das sind so Dinge oder Kirchengemeinde, da kann ja jeder auch selber entscheiden, wo er das hingibt. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wo man Gott prüfen kann, 5. Mose 11, 26, 27, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet dem Herrn eures Gottes. Und er sagt, und dann prüft mich, ob es ist. Er ist doch verrückt. Und liebe Geschwister, der Zustand unseres Landes ist die Folge der mangelnden Ehrfurcht vor Gott. Wir haben einen anderen Weg gewählt. Brauchen uns gar nicht aufregen. Wir haben einen anderen Weg gewählt. Und der Weg führt zwangsläufig da und dahin. Und es wird noch schlimmer. Glaubt mir das. Weil ich sehe keinen Ansatz der Umkehr. Jedenfalls, ich kann es nicht sehen. Wenn es da ist, sollte ich mich freuen. Und heute nach 55 Jahren Glaubensleben kann ich sagen, es hat sich wirklich gelohnt, diesen Weg. Er hat es gesegnet. Und darüber bin ich unheimlich dankbar. Ich habe jetzt, hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, auf den Vers, Sprüche 1, Vers 7. Die Ehrfurcht Gottes ist aller Weisheit Anfang. Die Ehrfurcht Gottes. Und dort, wo Gott geehrt wird, ist die Weisheit da. Wir haben ja bei uns den Eindruck, es setzt sich die Dummheit durch. Es ist ja manchmal gar nicht mehr zu greifen. Aber das hat was damit zu tun, dass wir einfach den Weg Gottes verlassen haben. Und vielleicht war das gar nicht Zweifel, vielleicht war das einfach nur bequem oder was weiß ich. Also ich komme zum Schluss. Die interessante Frage ist, und die müssen wir uns immer wieder neu beantworten, wo zweifle ich richtig? Wo vertraue ich richtig? Und wo ist Zweifel vielleicht kritisch? Und wo ist vielleicht auch blindes Vertrauen kritisch? Man kann ja auch kritisch sein, wenn ich irgendjemand oder etwas vertraue, was am Ende vielleicht doch in die falsche Richtung führt. Und das haben wir ja als Volk am allerstärksten im Dritten Reich erlebt. Dass Menschen auch einer Ideologie vertraut haben. Und Gott bewahre uns, dass wir nicht wieder in solche Situationen kommen, sondern dass wir an der richtigen Stelle zweifeln und an der richtigen Stelle vertrauen. Und auf das Vertrauen zu dem lebendigen Gott möchte ich euch gerne einladen, immer wieder neu. Amen. Und der Herr segne uns und unsere Gedanken, unsere Gefühle und unser Gemüt nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.